Ja, ihr habt es sicher schon gemerkt, um was es heute geht in diesem Gottesdienst. Ich habe dafür das modernere Wort ausgewählt, Mentoring und Coaching. Es gibt auch einen alten geistlichen Begriff dafür, geistliche Elternschaft. Aber das ist so ein Wort, wo ich manchmal den Eindruck habe, das ist schon ein bisschen verbraucht, manchmal auch missbraucht worden, diese Wortkombination, um besser auf Menschen einzugehen. Und deswegen würde ich gerne bei diesen modernen Varianten bleiben. Aber sie füllen natürlich in den nächsten 20 Minuten. Es ist so, dass tatsächlich in den letzten 30 Jahren das wieder neu entdeckt wurde, ob das nun im Management ist oder in der Pädagogik. Die Psychologie hat sich intensiv damit auseinandergesetzt, dass es bei gestandenen Persönlichkeiten, bei Leuten, die es zu etwas gebracht haben, nicht nur aufs Kopfwissen ankommt, nicht nur auf das Studieren und das Lernen, sondern auch viel mehr als das. Natürlich ist Wissen wichtig oder kann wichtig werden, wenn man sich geschickt anstellt, aber es ist eben auch einseitig. Also Wissen allein und Lernen alleine über den Kopf reicht noch nicht aus, um von sich sagen zu können, ich bin eine gestandene Persönlichkeit. Anscheinend gehören noch andere Facetten dazu. Und deshalb ist man darauf gekommen, dass es die persönliche Begleitung braucht, um der Herausforderung gewachsen zu sein, sich ganzheitlich, also wirklich mit Leib und Seele vorzuentwickeln und von sich sagen zu können, ich bin ein Mensch, der nicht aufhören möchte zu wachsen. Ich gehe gerne noch sozusagen in die Schule des Lebens und bin bereit, mich prägen zu lassen. Und für diese Prägung ist es erstaunlicherweise so, dass die Menschen, die sich nicht zu schade waren zu sagen, ich guck mal, ob ich Leute finde, die mich fördern, ja, mit denen ich im Gespräch sein kann, dass die mehr Chancen hatten, auch weiterzugehen. Weiter über ihre Grenzen, die sie sich vielleicht selber gesetzt haben. Und das gilt nicht nur für den Arbeitssektor, also da, wo man versucht, besser zu werden in seinem Beruf beispielsweise, sondern das gilt zum Beispiel für Lebensbereiche, wo wir mit Menschen umgehen, in unseren Beziehungen. Kann es manchmal von Vorteil sein, wenn wir Leute haben, die damit drauf gucken und uns fördern und uns ermutigen, auch mal den Blick zu wechseln, die Blickrichtung zu wechseln, oder wenn es darum geht, Antrieb zu bekommen, um bestimmte Dinge im Leben anzupacken, die man versuchen darf, umzusetzen. Auch da ist es manchmal hilfreich, wenn es jemanden gibt, der mich auf die Spur bringt oder der mir hilft, manche Sachen neu vor Augen zu haben. Oder der Umgang mit mir selber, mit meiner Zeit, mit meinem Kräftehaushalt und all die Dinge, die zu mir gehören. Ich glaube, man braucht heute mehr denn je Lehrer, Förderer, Menschen, die es wagen, in uns mehr zu sehen, als wir selber vielleicht in uns sehen. Oder Menschen, die in uns mehr sehen, als der Durchschnitt von den Leuten, die so um uns rum sind. Mehr sehen als wir selbst. Und die mehr von uns fordern, als wir vielleicht selber von uns jemals fordern würden. Also wo wir in unserem Leben viel schneller vielleicht ohne diese Menschen an eine Grenze kämen. Also Leute, die uns helfen, zu wachsen und uns zu verändern und Dinge zu wagen, die wir vielleicht nicht alleine wagen würden. Ich habe mal so für mich überlegt, wen ich mich eigentlich verdanke, und da sind mir einige Menschen eingefallen, die dafür gesorgt haben, dass Angela diese Angela geworden ist, die ich heute bin. Und es gibt immer noch Menschen natürlich, die mich prägen und die denen ich das Recht gegeben habe, in mein Leben hineinzusprechen, die mir die Wahrheit sagen dürfen, die mir manchmal einen neuen Blick schenken können für Dinge, die wichtig sind. Und ich bin heute sehr, sehr froh darüber, dass ich immer wieder den Mut hatte, ich glaube, da gehört dazu, Menschen anzusprechen und zu fragen, sag mal, hast du nicht Lust, da mal drauf zu gucken, oder kann ich dir was erzählen aus meinem Leben, was mich vielleicht belastet und wo ich dann Befreiung erlebt habe. Und ich glaube, dass wir ganz persönlich wachsen können und positive Veränderungen in unserem Leben bekommen, wenn wir dieses Wagnis eingehen, unser Leben zu öffnen. Nicht jedem natürlich, sondern bestimmten Menschen. Und Menschen haben, die uns auch in unserem Leben als Christen dabei helfen, weiterzukommen und weiterzuwachsen. Ich hatte jetzt zum Beispiel vor kurzem erst ein Gespräch mit einem Pastor, bei dem ich vor meinem Studium noch ein Praktikum gemacht habe. Der ist jetzt Pastor in Hagen. Und ich hatte ihn gebeten, mit mir ein Supervisionsgespräch zu führen. Einfach mal jemand zu haben, der von außen mit drauf guckt, so auf die eigene Arbeit gerade. Und das ist jemand, der mich extrem geprägt hat. Das habe ich erst gemerkt, als ich dann mit dem richtigen Job angefangen hatte, also nicht während meines Studiums. Der hat nicht nur mich geprägt in dem, was er mir gesagt hat, sondern auch in dem, was er mir vorgelebt hat und wie er zum Beispiel damals selber Gemeinde geleitet hat und gepredigt hat. Und es beeindruckt mich bis heute, dass er so einen Einfluss auf mich hatte. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir uns an diese Menschen erinnern und ihnen das auch mal spiegeln, selbst wenn es etliche Jahre später ist, welchen Einfluss sie auf uns hatten. Und ich habe das gemerkt, dass ich auch weiterhin in meinem Leben Menschen möchte, die tatsächlich so ein Mentor sind in meinem Leben. Also jemanden, dem ich gestatte, mir in meinem Leben reinzusprechen, ohne dass er eine sadistische Freude hat, mich zu quälen. Also es muss auch jemand sein, von dem ich weiß, dass er positiv mit mir umgeht, wenn ich ihm das erlaube. Hat denn jemand von euch eine Ahnung, wo der Begriff Mentor herkommt? Was ja eigentlich klingt das ja sehr modern, oder? Weiß jemand, wo der Begriff herkommt? Aus dem Latein, ja. Und hat noch jemand eine Idee? Das stimmt. Was? Ja, es gab in der Geschichte eine mythologische Figur, die wurde Mentor genannt. In der griechischen Mythologie gab es einen Mann, der wurde von Odysseus beauftragt in der Legende, während seiner Abwesenheit sich um seinen Sohn zu kümmern. Und dieser Mentor war dafür zuständig, er hieß halt so, dass der Sohn des Odysseus sich so entwickelt, dass er zu einem mündigen jungen Mann heranwachsen kann. Und man sagt sich auch, dass es tatsächlich so war, als Odysseus zurückkam, hat der junge Mann sich tatsächlich entwickelt. Also es geht da nicht darum, ich sage dir, was du für dein Leben brauchst und dann hast du mir zu gehorchen, sondern ein Mentor ist jemand, der es schafft, dass ein anderer mündig wird. Also dass man selber über sich hinauswächst, eigene Verantwortung wahrnimmt in seinem Leben. Ich fand das spannend. Das ist ja oft so im Leben, dass die Dinge, die schon richtig alt sind und die antike Mythologie, die ist richtig alt, dass die alten Dinge oft einen besonderen Wert haben. Guter Wein zum Beispiel, der muss alt sein. Ich finde Männer, wenn sie ein bisschen älter sind, viel interessanter, als wenn sie ganz jung sind. Ja, ich kann das sagen, der Jan ist gerade draußen. Selbst richtig alter Käse ist besser, wenn er alt ist, aber egal. Manchmal ist es spannend, da ein bisschen nachzuforschen, woher diese Sachen stammen. Also ein Mentor, eine Gestalt aus der antiken Mythologie, der aber modern ist, der immer modern war und auch bleibt. Also Mentoring ist ein neuer Begriff für ein altes, traditionelles Modell von Ausbildung in einer Zeit vor Buchdruck und vor Universitäten. Ein junger Mensch lernt von einem Älteren. Oder um genauer zu sein, muss man sagen, ein Mensch lernt von einem erfahreneren Menschen. Oft genug sind es die Älteren, die diese Erfahrung haben und die es wert sind, dass man sie anspricht und fragt nach ihren Erfahrungen. Und früher war das so, bis heute ist das so im Handwerk, dass junge Leute von ihren Meistern lernen. Und wir wissen das auch aus der Tradition von Jesus, dass das auch er so gelebt hat. Dass das, was er von Rabbinern gelernt hat, er an seine Schüler weitergegeben hat. Und so hat er damals die Jünger aufgenommen und hat nicht nur die Arbeit geteilt, sondern auch immer das Leben. Also das war halt was Ganzheitlicheres, als wir das manchmal bei unseren Berufen haben. Also möchte ich gerne mit euch diese Frage stellen, wie wäre es denn, einen Menschen zu haben, der mir hilft, mich weiterzuentwickeln? Der mir hilft, vielleicht meine Berufung zu finden oder die Bestimmung für mein Leben und diese Bestimmung und Berufung auch im besten Sinne auszufüllen und die zu leben. Jemand, der mein Potenzial sieht in mir und das fördert und mir Mut macht, das zu entwickeln. Jemand, der mich hinterfragen darf, auch dann, wenn er vielleicht den Eindruck hat, ich würde mein Potenzial vielleicht verschwenden und nicht an der richtigen Stelle einsetzen. Auch in der Bibel gibt es ganz, ganz viele Geschichten von Menschen, die so einen Mentor hatten, viele Beispiele, die davon erzählen. Ich habe Jesus gerade erwähnt und ich möchte euch jetzt gern von einem jungen Mann erzählen und einen Text vorlesen, der auch so einen Mentor hatte, der wesentlich wichtig war für die ganze Biografie. Ich möchte den Predigtext vorlesen aus dem zweiten Brief an Timotheus, einige Verse aus dem ersten und zweiten Kapitel. Immer wenn ich für dich bete, danke ich Gott, ihm diene ich mit reinem Gewissen wie schon meine Vorfahren. Tag und Nacht denke ich an dich in meinen Gebeten. Wenn ich mich an deine Abschiedstränen erinnere, dann sehne ich mich danach, wieder bei dir zu sein. Darüber würde ich mich sehr freuen. Ich weiß, wie aufrichtig du glaubst. Genauso war es schon bei deiner Großmutter Louise und deiner Mutter Eunike. Ich bin überzeugt, dass dieser Glaube auch in dir lebt. Darum bitte ich dich, lass Gottes Gabe voll in dir wirksam werden. Du hast sie bekommen, als ich dir segnend die Hände aufgelegt habe. Denn Gott hat uns keinen Geist der Furcht gegeben, sondern sein Geist erfüllt uns mit Kraft, mit Liebe und Besonnenheit. Mein lieber Timotheus, schreibt Paulus weiter, werde stark im Glauben durch die Kraft, die Jesus Christus dir schenkt. Was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das gib jetzt an zuverlässige Christen weiter, die fähig sind, auch andere im Glauben zu unterweisen. Ja, Paulus und Timotheus, das ist zweifellos eine ganz besondere Beziehungsgeschichte zwischen den beiden. Wie sie miteinander gelebt haben, wie sie sich kennengelernt haben und wie sie einander zu Wegbegleitern geworden sind. Besonders an dieser Beziehungsgeschichte ist aber natürlich auch, dass Paulus eigentlich hätte fast der Vater von Timotheus sein können, vom Altersunterschied her. Und oft genug nennt er ihn in dem Brief mein lieber Sohn. Also nicht irgendjemand, sondern Timotheus ist für ihn jemand geworden, der ihm so nahe stand, dass er ihn sogar Sohn nennt. Und vermutlich ist es so um das Jahr 47 nach Christus gewesen, dass die beiden sich das allererste Mal begegnet sind. Und zwar da, als Paulus auf seiner ersten Missionsreise nach Lystra kommt. Eine Stadt, die heute im Hochland der heutigen Türkei anzusiedeln ist. Und dort in dieser Stadt ist Timotheus aufgewachsen und dieser Text, den wir gerade gelesen haben, der erzählt davon, dass er im Haus seiner Eltern groß geworden ist und dort auch immer die Oma lebte, die Großmutter Louise und seine Mutter Eunike, die beide Juden sind. Sein Vater ist griechischer Abstammung und das ist auch vermutlich der Grund, warum Timotheus nicht beschnitten wurde. Also er ist zwar im jüdischen Glauben erzogen worden von Mutter und Großmutter, aber wahrscheinlich aus Respekt vor dem Vater wurde er nicht beschnitten. Und durch Mutter und Großmutter lernt nun dieser Timotheus von Anfang an die Heilige Schrift der Juden kennen. Er studiert sie, er lässt sich von ihnen beraten, sie leben ihren Glauben dem Jungen vor. Und er hat sozusagen von früh an so eine Offenheit für Gott bekommen, durch dieses Elternhaus, das Gott ihm geschenkt hat. Für mich ist das ein wichtiger Hinweis dafür, wie unendlich wertvoll das ist, was wir in unseren Häusern den Kindern weitergeben oder den Enkelkindern. Und manchmal weiß man ja nicht so genau nach ein paar Jahren, was da wirklich hängen bleibt von. Aber ich bin überzeugt davon, dass all das, was wir über unseren Glauben und über unser Leben da weiterstreuen, tiefe Wurzeln schlägt, auch wenn manchmal die Pflanzen eine Weile brauchen, bis sie das Tageslicht erblicken können. Bei Timotheus war das auch so. Er hat das Wertvolle von zu Hause lernen dürfen und das ist was Besonderes. Und dann begegnet er, vermutlich war er dann noch nicht mal 18 Jahre alt, zum ersten Mal in seinem Leben dem Petrus. Petrus kommt in das Haus und verkündet dort den Glauben an Jesus Christus. Er erzählt, welche besondere Macht Jesus Christus hat, was er getan hat für die Menschen. Und er bringt das Evangelium in diese Stadt und in das Haus von Timotheus. Und dort heißt es dann, bekehren sich seine Mutter und seine Großmutter und auch er findet zum Glauben an Jesus Christus. Und dann ist es so, dass dieser junge Mann offenbar seinen Glauben so ernst nimmt, dass Paulus auf ihn aufmerksam wird und sich dann kurze Zeit später entschließt, den nehme ich mit. Den wähle ich aus und der soll mich auf meinen Reisen und in meinem Leben ein Stück begleiten. Und dann hat er ihn tatsächlich ausgewählt, auf dieser zweiten Missionsreise ihn mitzunehmen. Und da war Timotheus gerade mal 20 Jahre alt, als er mit aufs Schiff ging sozusagen. Und in den folgenden Jahren bleibt Timotheus der ständige Begleiter von Paulus. Er lernt von ihm, er lernt, wie er predigt und er sieht, wie Paulus lebt. Und immer wieder wird er herausgefordert, auch alleine irgendwo hinzugehen. Also es ist nicht so, dass er immer nur dem Paulus hinterher rennt, sondern er wird wirklich herausgefordert, manche Dinge anzupacken, alleine zu machen und selber Erfahrungen zu sammeln. Also er lernt von Paulus durch das, was er hört von ihm und durch das, was er sieht und durch das gemeinsame Leben. Und aber eben auch durch das, was Paulus ihm zutraut, selber zu machen. Und das Spannende ist dann, das, was wir in 2. Timotheus 2 lesen, dass Paulus dann sagt, und das, was ich dir gegeben habe, all das, was du von mir gelernt hast, alles für dein Glauben und alles für dein Leben, gib jetzt auch selber weiter an andere Leute. Behalt das nicht für dich. Es ist wichtig, dass du jetzt selber Leute findest, die du fördern kannst und denen du das, was ich dir weitergegeben habe, auch anvertrauen kannst. Und das bedeutet, lass dir nicht nur selber helfen, hab nicht nur selber Förderer in deinem Leben, Menschen, die dir helfen zu wachsen, sondern gib dein Wissen, gib all das, was dich selber motiviert hat, an einen anderen weiter. Sei ein Vorbild für jemand anderen. Und das Spannende ist, dass Paulus das ja selber in seiner Biografie auch so erlebt hat. Er hatte auch einen Förderer. Er hatte auch jemanden, der ihn als Lehrer begleitet hat, der ihn unterstützte und coachte. Und zwar zu einer Zeit, wo er das wirklich gebraucht hat. Barnabas ist derjenige. Und Barnabas kümmerte sich um den frisch bekehrten Saulus in einer Zeit, als sich die Christen natürlich noch vor ihm fürchteten. Ich meine, der war der heftigste Christenverfolger zu der Zeit. Das müsste man sich vorstellen, ja? Also einer, der uns verfolgt hat, kommt plötzlich hier rein und sagt, ich habe euch was zu erzählen, was zu sagen. Das würde wahrscheinlich sich keiner von uns trauen, diesen Mann ernst zu nehmen und auf ihn zu hören. Und das war auch so. Die Menschen hatten Angst vor ihm. Und man muss sich natürlich überlegen, was wäre denn aus Paulus geworden, hätte er Barnabas nicht gehabt. Er wurde von allen Seiten gehasst und gemieden. Und da änderte es auch nichts daran, dass er gesagt hat, ich bin Jesus begegnet, jetzt erzähle ich euch was anderes als gerade eben noch. Also das hätte gut nach hinten losgehen können. Und Paulus selber hätte sich auch entmutigen lassen können. Er hätte sagen können, das bringt doch nichts, jetzt habe ich zwar meine Gotteserfahrung gehabt, aber mich nimmt ja keiner ernst, mich will auch keiner, dann verkrümel ich mich wieder und ziehe mich zurück. Aber genau in dieser Situation nimmt der Barnabas Paulus bei sich auf und er war damals sehr, sehr angesehen. Er galt als Prophet und als Lehrer in christlichen Kreisen und die Leute hörten auf ihn. Und das war ein wichtiges Signal, dass nun gerade Barnabas Paulus aufnahm und ihn für ihn zu einem Förderer wurde. Und vielleicht hätte er niemals zu dem werden können, der er dann war für uns Christen in der Zukunft dann. Also Barnabas hat Paulus zu einem gemacht, der dann wiederum andere unter die Fittiche nimmt. Und jetzt sagt er genau das dem Timotheus. Such du dir Menschen, die du fördern kannst. Achte auf diese Menschen. Sieh ihre Gaben und bring diese Gaben mit ihnen gemeinsam zum Leben. Fördere das, was in ihnen steckt, was Gott angelegt hat und dass sie mit all dem, wie sie leben und mit dem, was sie weitergeben können, wachsen können zu Gottes Ehre. Sieh sie mit Gottes Augen, mit seinen Möglichkeiten, dass sie sich weiterentwickeln und wieder anderen Menschen von dem weitergeben können und weitererzählen können, was Gott dir weitergegeben hat. Und das Kennzeichen eines richtigen, ordentlichen Mentors ist meines Erachtens übrigens das, dass er es schafft, jemanden zu begleiten, in der Hoffnung, dass derjenige größer wird als er selber. Das war bei Barnabas so. Und ich glaube, mit diesem Blick hat Paulus auch dem Timotheus gesehen. Also sich nicht zu schade sein, dass der andere am Ende noch besser wird als man selber. Ich habe in den letzten Jahren viel über Leitung nachgedacht und ich habe gemerkt, da wo Menschen wirklich in einem positiven Sinne andere geleitet haben, dann war es genau immer in diesem Prinzip. die anderen groß werden zu lassen und nicht selber sich immer versuchen, in den Mittelpunkt zu schieben oder selber Macht zu haben. Wir sind alle, wie wir hier sitzen, ergänzungsbedürftig. Keiner kann von sich sagen, ich habe alles, was ich brauche, um diese Welt zu verändern oder um selber mein Leben so zu gestalten, dass ich niemanden brauche. Wir brauchen einander. Und wir brauchen es, dass wir Menschen haben, die uns ins Leben hineinsprechen, die uns reinschauen dürfen. Und ich möchte uns wirklich ganz herzlich einladen, darüber nachzudenken, ob es nicht wirklich in unserem Leben so jemanden geben könnte oder schon lange gibt, dem wir das mal spiegeln dürfen. Also sucht euch einen Menschen, dem ihr es erlaubt, in eure Karten zu schauen. Jemanden, der euch was sagen darf und der uns dann auch von Herzen weiterbringen möchte. Aber ich glaube, das andere ist das Größere noch, nämlich für jemand anderen so jemand zu werden. Und dazu möchte ich uns auch einladen. Und zwar aus allen Generationen, mit all den verschiedenen Erfahrungen, die wir gemacht haben, dass wir zu Menschen werden, die andere fördern. Dass wir Menschen auf unser Herz nehmen und sie zu Gott hinlieben, dass sie sich weiterentwickeln können in Gottes Sinne, weil wir sie fördern können und weil wir ihnen Vorbild sein können darin. Menschen, in denen wir mehr sehen, als sie vielleicht selber von sich sehen und die dann in unserer Gegenwart auch wachsen dürfen. Und möglich kann das alles sein. Manche werden jetzt vielleicht denken, wie soll ich das denn schaffen? Wie könnte ich das jemals leisten, einen anderen so zu begleiten? Aber möglich kann das werden, weil es nicht um mich geht, sondern darum, wie Gott in mir wirkt. Und das schreibt Paulus auch dem Timotheus, dass es ja darum geht, dass er die Gaben, die Gottes Geist ihm geschenkt hat, dass die zur Entfaltung kommen. Und diese Gaben und dieser Geist schenkt nicht Furcht in erster Linie, sondern Kraft, Liebe und Besonnenheit. Und mit dieser Ausstattung, mit dieser Lebensausstattung ist Timotheus überhaupt fähig, irgendetwas weiterzugeben. Er ist nicht angewiesen auf das, was er selber hat, sondern auf das, was ihm geschenkt wurde. Also, dazu möchte ich uns einladen, sich jemanden zu Herzen nehmen. Und ich weiß, dass das ein bisschen was mit Erfahrung zu tun hat, oft genug auch mit Alter. Aber ich möchte, wie gesagt, wirklich alle ermutigen, diesen Blick zu haben auf andere Menschen. Es gibt einen Theologieprofessor in Greifswald, von dem habe ich schon mal erzählt, Michael Herbst. Und dieser Michael Herbst hat in den letzten Jahren ganz viel bewirkt in der gegenwärtigen Theologie, was missionarisches Leben und was Gemeindeaufbau und Glauben angeht. Und er hat vor allem ganz viel in der evangelischen Landeskirche gewirkt. Und ich schätze sehr, wie er seine Vorträge hält, weil die immer sehr humorvoll sind, aber auch mit sehr viel Tiefgang. Ich kann es nur empfehlen, mal was von ihm zu lesen. Michael Herbst, merkt euch das. Und dieser Professor hat ein großes Hobby. Er ist ein leidenschaftlicher Sportler und läuft seit einigen Jahren sehr, sehr viel. Und für ihn ist es immer ein Highlight, ab und zu mal so einen Marathon mitzulaufen. Und er hat einmal den Glauben als Marathon umschrieben oder ihn damit verglichen. Und ich finde, das ist ein wirklich passendes Bild für Glauben. Denn Glaube ist kein Sprint. Also nichts, wo man sich mal einmal auspowert, dann irgendwie versucht, was zu stemmen, sondern Glaube ist eine Langstrecke. Und da ist die oberste Regel bei so einem Marathon Kraft einteilen. Kraft einteilen von Anfang an. Ein Läufer muss Respekt haben vor den Kilometern, die vor ihm liegen. Und das ist so die erste Regel, die er mitgibt, wenn es um Glauben geht. Und der zweite Punkt, den er bei diesem Vergleich zieht, ist, dass Marathon natürlich Training und Regeln braucht. Das kann man nicht mal eben versuchen. Ich könnte mich gerne als Beispiel hinstellen und einen Kilometer rennen und dann würdet ihr sehen, funktioniert nicht ohne Training und ohne Regeln. Das gehört dazu, Training und Regeln. Erst dann kann man so eine Langstrecke auf sich nehmen. Und ein weiterer Punkt, der ihm wichtig geworden ist, der sagt, wer Marathon läuft, der muss auf sein Denken aufpassen. Wer Marathon läuft, der muss auf sein Denken aufpassen. Denn der Zweifel überfällt den Läufer unterwegs. Auch ein sehr schönes Bild, um ihn mit dem Glauben zu vergleichen. Die ersten Kilometer läuft man wohl noch wie auf Wolken. Man hat das Gefühl, dass nichts und niemand einen besiegen könnte. Man kann alles erreichen mit diesem Gefühl. Aber irgendwann, bei Kilometer 15 vielleicht, kommen die ersten Zweifel auf. Müsste das nicht schon Kilometer 20 sein? Und dann ist man erschüttert darüber, dass es erst Kilometer 15 ist. Und dann kommen solche Fragen wie, andere sitzen jetzt im Café und trinken ihren Latte Macchiato in der Sonne und ich renne mir hier einen ab. Andere sitzen zu Hause rum und ich gehe schon wieder in die Gemeinde und versuche irgendetwas umzusetzen. Das kann doch nicht sein. Zweifel schwächt. Schwächt beim Laufen und Zweifel schwächt in unserem Glauben. Und es gibt einen Zusammenhang zwischen meinen Gedanken und diesen inneren Gesprächen und der Wahrscheinlichkeit, ob ich ankomme oder ob ich nicht ankomme. Diesen Zusammenhang gibt es. Und es wird gefährlich, wenn die zweifelnden Gedanken über mich oder über die Gemeinde oder gar über Gott lauter werden. Dass diese Durststrecken und Zweifel dazugehören, werden wir spätestens nächste Woche beim Abraham nochmal sehen. Auch da ein Leben, kein Sprint, eine Langstrecke war das. Und Michael Herbst sagt dann, aber genau an dieser Stelle hilft eine Sache. Und er erzählt, dass wir Cheerleader brauchen bei so einem Lauf. Also Leute, die uns anfeuern. Und ich würde es gern zugespitzter noch sagen, wir brauchen Mentoren, die uns feiern und uns zujubeln, dass wir das toll machen. Und die uns aber genauso auch herausfordern, die uns mutiger machen und Kraft geben. Solche Menschen sind bei so einem Lauf unersetzbar. Und er erzählt dann, wie er bei Kilometer 31 plötzlich keine Kraft mehr hat und dann am Horizont einen Menschen sieht. Und erst hat er Angst, weil er denkt, oh, ein Mensch mit Hund, wo der Hund dann sagt, der beißt nicht. Und dann kommt diese Person aber immer näher und dann plötzlich sieht er, es ist seine Tochter. Die hat sich überlegt, ich laufe dem Papa entgegen und laufe ein Stückchen mit ihm mit. Und dann hat er gesagt, und das hat mir wieder Kraft gegeben, dass sie plötzlich an meiner Seite stand und ein Stück des Weges mitlief. Das hat ihm Kraft gegeben, über diese Grenze hinauszugehen und nicht aufzugeben. Sie hat die Zweifel weggewischt. Ihr Lieben, Nelson Mandela hat in seiner Biografie geschrieben, dass der größte Fehler des Apartheid-Regimes war, die politischen Gegner nicht zu trennen, sondern sie im Gefängnis zusammenzulassen. Das war der größte Fehler damals. Denn so konnten sie sich gegenseitig ermutigen und bestärken in ihrer Vision. Und sie konnten sich sagen, egal was jetzt ist, aber wenn wir unsere Vision und unseren Traum im Blick behalten, dann schaffen wir auch diese Durststrecke. Und das ist das, was ich uns wünsche, dieses Wissen, wir dürfen uns nicht auseinanderbringen lassen. Wir müssen füreinander da sein und wir brauchen einander auch in unserem Leben und in unserem Glauben. Uns gegenseitig anspornen, uns durchtragen, wenn einer müde wird. Wir müssen Menschen haben, die uns reinreden dürfen, die uns auf uns Acht haben und die dafür sorgen, dass wir nicht auf der Strecke bleiben. Und ich glaube, dass Gemeinde so ein Ort ist, wo das klappen kann, wenn man sich traut, immer wieder sich aufeinander einzulassen. Und dieses Wissen, dass wir es gemeinsam schaffen, diesen Marathon zu laufen und dabei jeden einzelnen Kilometer auch zu feiern. Amen. Bei meiner letzten Predigt vor meinem Urlaub haben wir das erste Mal so Blätter verteilt nach dem Gottesdienst. Und wir haben uns das überlegt, das immer mal wieder zu machen, weil ich mir zwar die Sachen gut merken kann, die ich ausgearbeitet habe, aber man vergisst ja so schnell das, was man gehört hat. Und deswegen ist es so wichtig, sich hinterher vielleicht nochmal Zeit zu nehmen, diesen Text, um den es ging, zu lesen oder auch mal eine Frage zuzulassen, die einen so über die Woche hinweg begleiten kann. Und wir haben deswegen diese kleinen Zettel vorbereitet, die jeder gerne mitnehmen kann oder immer eine Familie, wo ihr nachher beim Mittagessen wild miteinander darüber diskutieren könnt oder wie auch immer. Das ist nur eine Anregung, aber manchmal hilft es, tatsächlich beim Thema zu bleiben und das auch vertiefen zu können. Ich lege das nachher draußen auf den Stehtisch an die Tür und jeder, der Lust hat, kann sich gerne eins nehmen. Und falls Fragen aufkommen, könnt ihr die gerne dem Johannes schicken oder so. Nein, mir natürlich gerne auch. Oder wir reden dann bei der Gemeindefreizeit weiter darüber. Jetzt möchte ich uns gerne einladen, im Nachklang zu dem, was wir gehört haben, zu antworten mit einem Lied. Das Lied Nummer 130 aus den türkisen Büchern. Es ist wieder